SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Stefan Eich, ich wünsche Ihnen einen schönen Montagmorgen. Der Waldbrand bei Traisen im Kreis Bad Kreuznach ist immer noch nicht unter Kontrolle. In der Nacht hat es dort zwar geregnet, allerdings zu wenig, um das Feuer ganz auszumachen, sagt die Polizei heute früh. SWR-Reporterin Corinna Lutz berichtet.
Der Regen habe die Lage weder verbessert noch verschlechtert, so die Polizei. Eine gute Nachricht gibt es aber. Ein wichtiger Funkturm, der sich in dem Waldstück befindet, wurde bisher laut Polizei von den Flammen verschont. Seit Samstagnachmittag sind hunderte Einsatzkräfte vor Ort, auch aus anderen Bundesländern. Da in dem Naturschutzgebiet Munition aus dem Zweiten Weltkrieg liegt, müssen die Feuerwehrleute einen Sicherheitsabstand zum Brandgebiet einhalten. Wegen dieser Sperrzone könne man auch nicht aus der Luft löschen, sagte die Landrätin. Der Nahort Traisen wurde gestern komplett geräumt. Wann die Menschen zurück können, ist noch unklar.
Der Großeinsatz wegen des Waldbrandes bei Traisen wird wohl zur Materialschlacht. Das hat Katastrophenschutzinspekteur Riedel dem SWR gesagt. Demnach brauchen die Einsatzkräfte viele Geräte und viel Wasser. Laut Landrätin Dickes ist aus anderen Teilen von Rheinland-Pfalz und anderen Bundesländern Hilfe eingetroffen. Die Brandbekämpfung könne man nicht allein stemmen. Auch an anderen munitionsbelasteten Orten in Deutschland brennt es, unter anderem in der Gorischheide in Sachsen. Julia Buchmeier berichtet.
Dort hatte es schon im vergangenen Jahr gebrannt. Und damals wie heute sind die Löscharbeiten schwierig wegen der Munition im Boden. Schon seit Mittwoch sind die Einsatzkräfte mit einem Großbrand in Mecklenburg-Vorpommern beschäftigt. Betroffen ist hier unter anderem ein ehemaliger Panzerschießplatz der Sowjets bei Neustrelitz.
41 Grad und mehr. Die Hitzewelle hat Deutschland am Wochenende sehr hart getroffen. Einige Autobahnen waren gesperrt, weil die Hitze die Fahrbahn beschädigt hat. In manchen Städten konnten Straßenbahnen nicht fahren, weil geschmolzene Dichtmasse die Schienen verklebt hat. Birte Sönnigsen fasst zusammen, welche Forderungen es jetzt an die Bundesregierung gibt.
Die Grünen haben zum Beispiel am Wochenende ein Sofortprogramm verlangt. Die Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge schlägt vor, dass der Bund Geld zur Verfügung stellt, damit Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser und Schulen Klimaanlagen bekommen. Der Deutsche Städtetag sagt, vielen Kommunen fehlt einfach das Geld für bessere Klimaanpassungen. Sie verweisen da auf historisch große Haushaltslöcher. Deshalb fordert der Städtetag mehr Geld vom Bund, auch aus den Ländern, damit die Kommunen sich eben auch konkret um Hitzeschutzmaßnahmen vor Ort kümmern können. Auch die Caritas macht sich für ein Förderprogramm vom Bund stark, um Gebäude umbauen zu können.
Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs im Osten Frankreichs wird weiter nach der Unglücksursache gesucht. Gestern ist die Maschine kurz nach dem Start in der Nähe von Nancy abgestürzt. An Bord waren der Pilot sowie 5 Fallschirmsprungschüler und ihre 5 Trainer. Julia Borutta berichtet.
Frankreichs Innenminister Laurent Nunez, der zur Unglücksstelle gekommen war, bestätigte, dass die Maschine nur 300 Meter hinter der Piste abgestürzt sei. Augenzeugen berichten davon, dass der Motor plötzlich nicht mehr zu hören gewesen sei. Doch Nunez wollte sich zu keinem der kursierenden Unfallszenarien äußern. Auch zu den 11 Opfern machte er keine genaueren Angaben. Medienberichten zufolge handelt es sich um Krankenpfleger und Pflegerinnen, überwiegend junge Menschen, die in Begleitung von 5 Trainern zu ihrem ersten Fallschirmsprung aufgebrochen waren. Der Innenminister bestätigte, dass Angehörige der Opfer mit angesehen hätten, wie das Flugzeug abstürzte. Nun wird eine Spezialabteilung der Pariser Staatsanwaltschaft die strafrechtlichen Ermittlungen übernehmen, um genau zu rekonstruieren, wie das in Deutschland registrierte Kleinflugzeug abstürzen konnte. Obwohl sich das Unglück in der Nähe von Wohngebieten ereignet hat, sind keine Anwohner zu Schaden gekommen.
Nach den schweren Erdbeben in Venezuela kehrt Oppositionsführerin und Friedensnobelpreisträgerin Maria Corina Machado in ihre Heimat zurück. Dem US-Sender Fox News sagte sie, dass es nun die Zeit gekommen sei. Sie wolle mit dem Volk zusammen sein und mit den Menschen trauern. Jenny Barke berichtet.
Seit Monaten wiederholt Machado ihre Ankündigung, nach Venezuela zurückkehren zu wollen. Allerdings droht ihr bei einer Einreise die Verhaftung. In Venezuela laufen Ermittlungen gegen die Oppositionelle. Unter anderem wirft ihr die Interimsregierung unter Daisy Rodriguez vor, den US-Militäreinsatz im Januar unterstützt zu haben und damit die Festnahme des Langzeitmachthabers Nicolás Maduro mitzuverantworten. Machado lebte in Venezuela im Untergrund, bis sie im Dezember in Oslo den Friedensnobelpreis persönlich entgegengenommen hat. Seitdem hält sie sich im Ausland auf. In der Katastrophenregion an der Karibikküste Venezuelas schwindet derweil die Hoffnung auf Überlebende unter den Trümmern. Das kritische Zeitfenster von 72 Stunden, in denen die Wahrscheinlichkeit nach Erdbeben hoch ist, Menschen lebend zu bergen, ist verstrichen. Die Zahl der Toten ist inzwischen auf mindestens 1.500 Menschen gestiegen.
Machado will also nach Venezuela zurück. Andere Nobelpreisträger zieht es an den Bodensee, denn in Lindau hat die 75. Nobelpreisträger-Tagung begonnen. Eröffnet gestern vom Bundespräsident Steinmeier. Noch bis Freitag kommen 80 Nobelpreisträger mit hunderten Nachwuchswissenschaftlern zusammen. Aus Lindau berichtet Johannes Rostäuscher.
Die Wissenschaft schreitet voran, aber die Politik ist viel zu oft nicht auf ihrer Seite oder sogar gegen sie. Diese Sorge zog sich durch die Reden und Diskussionen des ersten Tags auf der Nobelpreisträgertagung wie ein roter Faden. Bundespräsident Steinmeier sprach von den Feinden der offenen Gesellschaft und gleich darauf von der US-Regierung, die Forschende einschüchtere, Bildungsstätten und Universitäten drangsaliere. Steinmeier wörtlich, wo die Unabhängigkeit von Forschung und Lehre systematisch untergraben wird, bedroht das immer auch das Fundament der Demokratie.
Bei der Fußballweltmeisterschaft hat Co-Gastgeber Kanada als erstes Team den Einzug ins Achtelfinale geschafft. Im 16. Finale haben die Kanadier mit 1:0 gegen Südafrika gewonnen. Aus dem ARD-WM-Team berichtet Hendrik Lückhoff.
Kanada und Südafrika hatten beide zum ersten Mal die K.O.-Phase einer WM erreicht und bis in die Nachspielzeit stand es 0:0. Dann aber traf Steffen Ölstack zum 1:0-Siegtreffer für die Kanadier, bei denen zuvor auch erstmals Bayern-Profi Alfonso Davies bei dieser WM nach seiner Verletzung eingewechselt worden war. Im Achtelfinale bekommen es die Kanadier mit den Niederlanden oder Marokko zu tun. Für die deutsche Mannschaft steht am heutigen späten Montagabend deutscher Zeit ihr 16. Finale gegen Paraguay an. Und beim Team von Südkorea ist Trainer Hong Myung-bo nach dem überraschenden Vorrundenaus zurückgetreten.
Das WM-Spiel Deutschland gegen Paraguay gibt's natürlich ab 22.30 Uhr auch bei uns live und in voller Länge.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Teils kräftige Regengüsse und Gewitter, zeitweise auch wieder Sonne. Bei Temperaturen von bis zu 29 Grad in der Südpfalz und in der Eifel und 23 Grad im Schwarzwald. Morgen vor allem in Baden-Württemberg Schauer und Gewitter. Es wird ein bisschen wärmer wieder, bis zu 31 Grad.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Wer durch die Statusmeldung seiner Chat-Apps blättert, muss übers Jahr das Gefühl haben, dass viele bzw. alle dauernd Urlaub haben. Im Winter beim Skifahren, im Sommer, im Frühling die Südsee, im Herbst nochmal auf die Kykladen und im Sommer sowieso irgendwas anderes Tolles. Was macht das mit uns, wenn wir dauernd die Botschaft bekommen, mir geht's hier super und was machst du so? Als Teil unserer Serie zum Thema Sommerferien und wie sie speziell für Kinder und Jugendliche schön werden können, fragen wir heute, ob wir so eine Art Ferien in Dauerschleife in den sozialen Medien erleben. Müssen Urlaube immer toll aussehen aufs Insta und wird sozialer Druck hierbei durch soziale Medien noch verstärkt? Darüber spreche ich mit Tanja Carstensen. Sie ist Professorin für Soziologie an der TU Chemnitz. Wenn ich da ständig Bilder und tolle Videos von meinem privaten Urlaub poste, ist das so dieses Motiv, hey, das ist so schön hier, ich möchte meine Eindrücke mit euch teilen, oder eher, hey ihr Loser, ich habe hier einen Urlaub, den ihr euch nicht leisten könnt.
Hey, ihr Loser, hätte ich jetzt gestrichen. Ansonsten würde ich ganz klar sagen, es ist immer beides. Und natürlich, wenn wir privat auf Instagram vernetzt sind mit privaten Kontakten, mit Leuten, die wir kennen oder die wir eben über soziale Medien kennen, wollen wir Erlebnisse teilen. Das ist ein Grundbedürfnis ja von Menschen, dass man Dinge, die man erlebt, mit anderen teilt und dafür ja auch was zurückbekommen möchte, weil wir als soziale Wesen natürlich auch Bestätigung, auch Anerkennung wollen. Das muss man nicht gleich als Prahlerei oder als, wie Sie es gesagt haben, hey, ihr Loser, dass man sich sozusagen auch besser stellen möchte. Dieses Motiv würde ich erstmal nicht unterstellen, aber natürlich ist in den sozialen Medien allein durch die Plattformlogik, durch auf Instagram dann das Like oder das Herz oder sowas, sind wir natürlich in dieser Plattformlogik auf jeden Fall da drin gefangen quasi, dass wir gute Posts machen wollen, für die wir auch was bekommen.
Wenn der Absender das nicht so meint mit Prahlerei, kann das trotzdem beim Empfänger so ankommen und der sagt, ach, jetzt kriege ich Druck, weil ich so einen Urlaub nicht habe, so einen tollen?
Ja, das sind ja sozusagen auch so ganz normale Missverständnisse, die wir in der Alltagskommunikation auch immer haben. Das kann uns ja aber auch im Face-to-Face-Gespräch passieren, dass wir was erzählen und das Gegenüber sagt und denkt, oh, das hat die mir jetzt doch reingedrückt, weil sie mir zeigen wollte, dass sie viel cooler ist als ich oder sowas. Also wir sind ja viel geübter, uns selbst in so einer Öffentlichkeit darzustellen als früher. Also hat sich schon verändert mit Social Media und das betrifft natürlich auch die Urlaube, aber auch bei weitem nicht nur die Urlaube. Ne? Das betrifft Sportaktivitäten ganz extrem, Körper, Schönheit, auch Arbeit und so weiter, Erfolge in jeder Hinsicht. Das ist ja gar nicht auf Urlaub spezifisch zugeschnitten. Also das wird durch soziale Medien schon verstärkt, ist aber nichts, was wir sonst nicht auch beobachten können.
Würden Sie eine Schätzung wagen, wie viele Menschen inzwischen ihre kompletten Ferien nach dem Kriterium auswählen, das muss auf Social Media gut aussehen?
Also es wird nie das erste Hauptkriterium sein, nachdem man einen Urlaub auswählt, aber dass man sich schon darauf freut, das teilen zu können und dass man was Cooles macht. Aber wie gesagt, das betrifft auch wieder das Rumerzählen später. Also wenn man jetzt, keine Ahnung, Jugendliche auf dem Schulhof das erzählen können, ich fahre in den Sommerferien da und dahin, das ist mindestens genauso wichtig. Also dass man einen Urlaub danach auswählt, dass das einer ist, mit dem man Anerkennung bekommt. Also das ist, denke ich, auf jeden Fall immer ein Auswahl. Ich glaube, niemand möchte gerne einen Urlaub machen, wo man sagt, ich fahre da und dahin und die Leute sagen so, echt, wieso das denn? Und das ist aber auch nicht Social Media spezifisch, würde ich sagen.
Die Soziologin Tanja Carstensen von der TU Chemnitz zum Thema sozialer Druck durch soziale Medien beim Thema Urlaub. Morgen geht's in unserer Serie Urlaub in Zeiten knapper Kassen um Feriencamps für Kinder.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Viele Menschen bestellen nützliche und andere Dinge direkt bei Temu, Shein oder AliExpress. Und auch vieles von dem, was wir im Laden kaufen oder bei anderen Online-Händlern, kommt aus China. Hunderttausende Pakete jeden Tag von China nach Deutschland. Elektroautos aus China, die machen deutschen Herstellern Sorgen. Auch darum geht es, wenn Chinas Handelsminister Wang Wentao heute zu Gesprächen mit EU-Handelskommissar Maro Sefcovic nach Brüssel kommt. Der Ausblick von Andreas Meyer-Feist.
Die EU importiert viel mehr Waren aus China als umgekehrt. Die EU-Kommission spricht von einem Handelsdefizit in Höhe von 360 Milliarden Euro allein im vergangenen Jahr. Dieses Ungleichgewicht will die EU-Kommission ausgleichen. Sie drängt auf gleiche Wettbewerbsbedingungen und auf einen besseren Marktzugang für europäische Unternehmen in China. Das ist kein einfaches Unterfangen. Im Gegenteil, neue Auseinandersetzungen mit China könnten bevorstehen, wenn keine einvernehmlichen Lösungen gefunden werden. Die EU reagierte schon mit Strafzöllen und anderen handelspolitischen Maßnahmen auf die chinesische Marktoffensive. Das betrifft vor allem Elektroautos und Stahl aus China. Gleichzeitig gibt es chinesische Warnungen an Europa. Die EU dürfe mit ihren Maßnahmen nicht zu weit gehen.
Moore und andere Feuchtgebiete zu schützen. Darauf haben sich die Staaten geeinigt, die vor 50 Jahren die sogenannte Ramsar-Konvention unterschrieben haben. Eines dieser geschützten Gebiete ist das Wolmartinger Ried. Ganz in der Nähe, in Konstanz, wird das Jubiläum heute gefeiert. Florian Peking mit den Einzelheiten.
Nach Angaben des Landesumweltministeriums ist die Ramsar-Konvention eines der ältesten und wichtigsten Naturschutzabkommen der Welt. 172 Staaten haben es unterzeichnet. Das Wolmartinger Ried und der Mindelsee im Kreis Konstanz gehören seit 1976 zu diesen besonders geschützten Feuchtgebieten. Laut dem Naturschutzbund NABU haben dort knapp 200 Vogelarten und viele andere Tiere und Pflanzen ihr Zuhause. Aber auch für den Menschen sind Feuchtgebiete wertvoll. Bei Starkregen wirken sie wie ein Schwamm, nehmen Wasser auf und geben es nur langsam ab, so der NABU. Beim Festakt zur Ramsar-Konvention in Konstanz spricht heute unter anderem Baden-Württembergs Umweltministerin Thekla Walker.
Schülerinnen und Schüler können sich jetzt wieder auf Praktikumsplätze in Unternehmen bewerben. So können sie sich darüber informieren, welcher Beruf für sie nach der Schule in Frage kommt. Die Praktika laufen dann bei den sogenannten Praktikumstagen Rheinland-Pfalz vom 21. September bis Ende Oktober. SWR-Reporterin Lea Vassiliadis.
Die Unternehmen stellen auf einer Internetplattform ihre Praktikumstage ein. Dabei schreiben sie, wann und in welchem Bereich ein Praktikum möglich ist. Die Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahre suchen sich dann einfach ein passendes Angebot aus und bewerben sich, ohne Lebenslauf oder Zeugnis. Bereits zwischen Ende Juni und Anfang Juli können Betriebe erste Praktikumstage anbieten. Ziel sei es, erste Kontakte zu knüpfen. Daraus könnten dann später Praktika oder Ausbildungsplätze entstehen, sagt die Industrie- und Handelskammer Koblenz.
Die Naturschutzbehörde des Eifelkreises Bitburg-Prüm warnt vor der Ausbreitung der sogenannten Staudenlupine. Die Pflanze kommt ursprünglich aus Nordamerika und verdrängt mittlerweile auch in der Eifel immer mehr heimische Arten. SWR-Reporter Ansgar Zender.
Besonders betroffen sind nach Angaben der Kreisverwaltung artenreiche Magerwiesen und Weiden, unter anderem auf dem Moorweiler Plateau oberhalb von Kilburg. Die als invasiv eingestufte blau-violette Pflanze kann bis zu 2000 Samen pro Jahr bilden und verdrängt heimische Wildblumen und Kräuter. Die Naturschutzbehörde rät deshalb davon ab, die Staudenlupine in naturnahen Gärten oder auf öffentlichen Flächen anzupflanzen. Einzelne Pflanzen sollten möglichst mitsamt der Wurzel entfernt werden. Landwirte sollten ihre Wiesen mehrmals im Jahr mähen, bevor die Pflanze Samen bildet, um ihre weitere Ausbreitung zu verhindern.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Ja, das wird ernst für die deutsche Nationalmannschaft. Gegen Paraguay geht's heute Abend um den Einzug ins WM-Achtelfinale. Die deutsche Fußballnationalmannschaft kann sich im 16-Finale keinen weiteren Patzer erlauben. SWR Berlin-Korrespondent Jim Bob Nikscher sieht da Parallelen zur Bundespolitik.
Heute beginnt die Woche der Wahrheit. Was kann Deutschland wirklich erreichen? Steht das Team zusammen oder spielt am Ende doch jeder für sich und gefährdet somit den Sieg? Und werden die Massen nach der großen Enttäuschung am Ende wieder begeistert sein? Antworten auf diese Fragen muss am Abend nicht nur die deutsche Fußballnationalmannschaft geben, sondern auch die Bundesregierung hier in Berlin. Die hat bis zum Anstoß zwar noch etwas mehr Zeit, doch spätestens ab Mittwoch schlägt auch für die Politik die Stunde der Wahrheit. Wenn sich Union und SPD in einem Koalitionsausschuss XXL über die großen Reformen bei Rente, Steuern und Gesundheit beugen wollen. Für nicht wenige Beobachter hier in der Hauptstadt tritt auch diese Bundesregierung so langsam in die K.O.-Runde ein. Gelingt es ihr nicht, die großen Reformen auf den Weg zu bringen, droht das Vorzeitige aus. Ähnlich wie bei unserer Herren-Fußballmannschaft. Die Bundestrainer sollten also möglichst alles geben, um ihre beiden Teams auf Kurs zu halten. Immerhin, Friedrich Merz und Julian Nagelsmann wissen wohl beide ganz genau, was jeweils auf dem Spiel steht.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.